was es heißt, eine gute Botschaft gehört zu haben, diese Botschaft von Jesus angenommen zu haben und mit ihm diesen Weg zu gehen. Die Predigt heute heißt, ich verbreite die gute Nachricht auch aus Überzeugung. So, und es ist eine ganz tolle Sache, wenn wir darüber nachdenken, wie wichtig es ist, dann wollen wir wirklich Gott darum bitten, dass er unser Herz zeigt. Und zeigt, dass wir Jesus begegnen können, dass Jesus uns zeigen kann, was Jesus wichtig ist. Ich bin so dankbar, dass Gott uns hilft zu hören. Dass er uns hilft zu hören, was er zu dir heute sagen möchte. Und dafür bin ich dankbar. Wir haben in diesem Anspiel ein bisschen das auch gesehen, was diese Hoffnung der Welt sein kann, die Gemeinde. Denn Gemeinde sollte und darf auch für andere Menschen attraktiv und überzeugend sein. Und es ist immer wieder darum geht, zu erfahren, um das Herz Gottes. Mit Jesus Christus unterwegs zu sein, ist ein riesiger Abenteuer. Wir dürfen Menschen von Jesus erzählen. Und das ist gut. Und mein Wunsch ist es, dass wir wirklich ein brennendes Herz bekommen. Ein Herz, was erfüllt ist von dem, was Jesus wichtig ist. Vielleicht hat es sogar Auswirkungen auf deine stille Zeit, auf dein Gebetsleben, auf dein Bibellesen. Wenn Jesus unser Herz ganz neu entfacht für Jesus, dann hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben. Auch wie wir unsere Freunden begegnen. Menschen, die Jesus nicht kennen. Unser Leben wird ein bisschen fokussierter. Unsere Gebete werden konkreter, weil wir auch mitbeten für Menschen, die Jesus wichtig sind. Vielleicht sogar unsere Anbetung kriegt ein ganz neues auch Impuls, weil wir merken, ja, Jesus, du gibst uns immer wieder diese zweite Chance und auch unsere Mitmenschen. Wir vertrauen ein Stück mehr auf den Heiligen Geist, dass er uns hinführt, dass wir Gelegenheiten wahrnehmen können, um weiter zu erzählen von ihm. Da ist eine Leidenschaft, da ist eine Begeisterung, da ist einfach eine, Jesus, du bist hier. Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört, diese Geschichte hat mich sehr bewegt. Jesus kommt in den Himmel und da kommt der Erzengel Gabriel auf ihm zu und sagt, Jesus, wie war's? Hast du deinen Auftrag hier oder da unten auf der Erde erfüllt? Hast du die Welt gerettet? Jesus sagte, ja und nein. Ich habe 30 Jahre lang gewohnt, vorbildlich. Ich habe in verschiedene Ecken von Jerusalem und in Orient von Gott erzählt. Ich bin für die Sünden dieser Welt gestorben. Ich habe versprochen, dass diejenigen, die an mich glauben, ewiges Leben bekommen werden. Ich bin aus dem Grab auferstanden und habe mich zu einem kleinen Kreis von ungefähr 120 Jüngern gezeigt. Ich habe sie davon überzeugt, dass mein Leben weitergeht, dass ich auferstanden bin und dass ich lebe. Ich war auf dieser Welt, um meine Anhängern davon zu überzeugen, dass mein Leben und mein Tod die Art ist, wie Gott sie retten möchte. Dann habe ich diese 120 Menschen zurückgelassen. Ich habe ihnen den Heiligen Geist geschickt, damit sie in diese Welt nicht alleine sein müssen. Und damit sie diese Arbeit tun sollen, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Gabriel schaut Jesus an, ganz entsetzt und sagt, willst du damit sagen, dass dein ganzer Plan für die Rettung dieses Welt in den Händen vom ehemaligen Prostituierten, ehemaligen Fischern und Zöllnern, du hast die hineingelegt in diese Menschen? Jesus sagt, ja, ganz genau. Gabriel schüttelt den Kopf und fragt mit wachsender Besorgnis, was ist, wenn dieser Auftrag nicht ernst genommen wird? Hast du einen Alternativplan? Hast du einen Plan B? Und Jesus sagt, nein, ich vertraue ihnen. Ich vertraue ihnen, dass sie es gut machen werden. Diese Geschichte hat mich echt bewegt. Denn es ist ein bisschen unlogisch, wie Jesus gemacht hat. Diese 120 Leute, in denen zu investieren und zu sagen, von dort aus in Jerusalem, am Ende der Welt, nicht in das Zentrum der damaligen moderne Welt, dort geht diese Revolution von da aus dann hinein. Aber Jesus hat das so gemacht, er hat es auch gut gemacht. Lukas 19, Vers 10 sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Plan A. Das ist seine Missionsaussage. Das ist das, was er tun möchte. Suchen und retten. Und das ist das, wozu Gott uns auch beauftragt hat. Sein Wort war es, oder seine Mission war es, seinen wunderbaren, herrlichen Platz im Himmel zu verlassen. Was aufzugeben, um hierhin denn zu kommen. Ich staune immer wieder darüber. Irgendjemand hat dir irgendwann erzählt, Jesus liebt dich. Irgendjemand hat gesagt, Jesus ist für dich gestorben. Irgendjemand hat gesagt, du brauchst nur Jesus anzunehmen, im Gebet, in deinem Herzen. Und da wirst du auch mit ihm ewig leben können. Vielleicht war es in der Kinderstunde, vielleicht war es deine Oma, vielleicht war es auf der Straße. Vielleicht hast du auch irgendwo im Internet oder im Fernsehen irgendwas gehört und klick, macht es deinem Herzen denn da und du sagtest, ja, mit Jesus will ich unterwegs sein. Aber irgendjemand hat das dann weitergegeben. Jesus hat ein extrem hohes Interesse, dich zu finden. Jede Person. Also es ist unglaublich, was Gott denn alles über uns weiß. Er weiß, wie viele Haare wir oben auf unserem Kopf haben. Bei manchen von uns sind es viele, bei anderen weniger geworden. Aber er weiß das. Er hat echt Interesse daran. Johannes 17, Vers 18 sagte, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt, sprach Jesus. So wie du mich, Jesus, in diese Welt geschickt hast, also Gott, so sende ich sie auch in diese Welt. Keine Ahnung, was es mit dir macht. Ich kenne viele Menschen, die sofort Angst bekommen. Fühlen sich überfordert. Jesus sendet mich? Jesus sendet mich? Das ist zu viel. Aber Jesus sagt, diese Botschaft ist nicht irgendeine Botschaft. Irgendetwas, was du weitergeben kannst, sondern es ist das Evangelium, das gute Nachricht. Es gibt Menschen, die schlechten Nachrichten überbringen müssen. Ich habe schon mal Leute erzählen müssen und ich immer wieder, mein Herz geht aus zu diesen Polizisten, die immer wieder einen Todesfall erzählen mussten, nahe Verwandtschaften. Das ist furchtbar, das erzählen zu müssen. Dein lieber Freund, dein lieber Sohn, dein lieber Ehemann ist gestorben. Aber wir haben nicht eine schlechte Nachricht, wir haben eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, es heißt, es gibt Hoffnung. Es gibt einen, der dich nicht ins Stich lässt. Es gibt einen, der für dich gestorben ist. Es gibt einen, der dir eine zweite, dritte, vierte, fünfte, siebte Chance gibt. Du kannst nichts tun, damit er dich nicht mehr liebt. Wir dürfen diese Hoffnungsträger sein. Wir dürfen anderen erzählen von dieser Hoffnung. Aber wie machen wir das? Nun, es gibt ein paar Menschen, die immer wieder so dicht machen. Ich sage Wort Evangelisation, nö, nicht für mich, da bin ich nicht begabt. Wir haben so ein enges Bild davon. Nein, ich gehe nicht auf der Straße. Nein, ich gehe von Tür zu Tür nicht. Nein, ich werde nicht schon zum siebten Mal meinen Schwager davon erzählen. Aber Jesus sagt, so sende ich euch hinaus in dieser Welt. Wir haben eine Geschichte in der Bibel. Diese Geschichte finde ich echt genial. Von vier Freunden. Diese vier Freunde wollten ihren fünften Freund Jesus näher zu bringen. Wir werden jetzt ein Video miteinander anschauen. Hoffentlich ist das mit der Lautstärke gut genug. Wenn nicht, mach nichts, denn du brauchst nichts zu tun, Holger. Du musst nur einfach Lautstärke genug haben dann gleich. Wenn nicht, mach nichts. Es ist nur die Geschichte aus Markus 2. Ich werde sie sowieso nochmal lesen. Ja? Aber schaut euch einfach die Bilder mal an. Das ist ein ganz schönes Video denn dazu. Ups, da war ich zu schnell. Warte mal.
Jesus dann von Ferne um zurück. Es gab die Schlimmerung, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass sich einmal mehr vor der Tür Platz war. In allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen viel mehr, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie können wir nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle loben Gott.
Ich finde es einfach nur total süß, ja? Also, Markus 2. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kapernaum war seine Basisstation. Und es sprach sich schnell herum, dass Jesus wieder im Haus des Simons war. Viele Menschen strömten denn zusammen, sodass nicht mehr vor der Tür Platz hatten. Keine Ahnung, wie groß dieses Haus war. Vielleicht waren 40, vielleicht waren 100, vielleicht waren 800 Menschen denn da. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es keinen Platz mehr gibt drin und auch nicht vor diesem Haus. Ihnen aber verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Es ist eng, es ist vielleicht sogar dunkel, Fenster gab nicht sehr viele damals, stickige Luft, genau wie jetzt heute. Es war totenstill, denn man hängt an den Lippen von Jesus, das, was er sagt. Und da kommen nun vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Die haben so eine Bahre gehabt, der konnte nicht mehr gehen, vielleicht hatte dieser Mann einen Unfall gehabt, vielleicht war er dann vom Esel gefallen, vielleicht war er so geboren, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war er gelähmt. Und weil sie wegen den vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen könnten, furchtbar, oder? Ich will meinen Freund, der Jesus nicht kennt, zu Jesus bringen, und ich komme nicht hin. Ich komme nicht zu Jesus hin. Mein Freund soll Jesus kennenlernen und es geht nicht. Die ganzen Frommen waren denn da und haben Jesus zugehört. Haben den Weg blockiert. Furchtbar finde ich das. Die versperrten den Weg zu Jesus, die nur dachten, ich will was von Jesus hören. Aber die hatten eine glorreiche Idee. Weil sie wegen den vielen Menschen nicht zu Jesus kommen könnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Diese Geschichte finde ich in der Kinderstunde, wie auch hier, total toll. Ja, ich bin unten, Jesus, ich höre zu, gespannt. Und dann plötzlich, Licht, Staub, Dreck, was? Nee, da kommt ein Mann und was macht er denn da? Hier ist kein Platz. Und ich lasse ihn dann da runter. Petrus, was passiert hier? Ist dein Dach undicht? Ich glaube, Jesus hat schon gelächelt. Cool. Das ist einfach so schön. Und nun, die Spannung steigt. Jesus ist da, Gelähmte ist da, jeder weiß sofort, was passieren wird, oder? Ja? Jesus wird natürlich sagen, steh auf, geh weg, du bist geheilt. Das ist das, was Jesus tut, oder? Es ist eine Show. Dafür habe ich auch meinen Obolus vielleicht sogar abgegeben, um hier hinzukommen. Um vorne zu sein. Ich habe mich irgendwie durchgedrängt, um denn dabei zu sein. Ich will zuschauen, wie Jesus hier ein Wunder auch denn da vollzieht. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu der Gelebten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Jesus, hast du es nicht begriffen? Er ist gelähmt. Deine Sünden sind vergeben. Geht nicht. Alle sind frustriert, unsensibel. Und jetzt kommt der Schriftgelehrte. Das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich da ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Nun, wir leben im Neuen Testament. Für uns bedeutet Sündenvergebung, ich gehe mal vielleicht zu einer Messe hin, in der katholischen Kirche, irgendein Pfarrer betet einmal, ich, evangelisch, knie nieder, gehe vor ein Kreuz, bitte um Vergebung und es ist geschehen. So einfach ist das. Damals, im Alten Testament, war es anders. Damals musste Blut fließen. Ich habe irgendein Tier gekauft, es konnte eine Taube sein, es konnte eine Ochse sein, es konnte irgendein Bock sein und ich ging zum Priester hin und der Priester hat wirklich auf der Schlachtbank dieses Tier geschlachtet. Blut musste fließen, um Vergebung der Sünden zu ermöglichen. Und da war ein Gelähmter und da ist kein Blut geflossen. Also keine Sündenvergebung. Unmöglich. Nicht nur hat Jesus sich auf der gleichen Stelle wie Gott gesetzt jetzt hier, Gotteslästerung, aber es ist einfach nicht möglich. Sündenvergebung erfolgte im Alten Testament nur, wenn Blut vergossen ist. Jesus aber durchschaute diese Menschen und fragte, wie könnt ihr noch so etwas denken? Ist es nun leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diese Gelähmten zu heilen? Was ist einfacher? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben, und er forderte den Gelähmten auf. Steh auf und nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage, ging vor allen Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Das Erste, was mir auffiel, ist, diese Menschen, sie sorgten sich um ihren Freund. Sie versetzten sich in seine Rolle. Die haben gedacht aus seiner Perspektive. Die haben nicht gesagt, Hauptsache wir hören Jesus. Es ging nicht um meine Bedürfnisse, sondern die machten sich Gedanken darüber, dass es da einen gibt, der gar keine Möglichkeit hat, die Botschaft von Jesus zu hören. Und taten etwas, damit diese auch Jesus hören könnte. Vielleicht haben wir Freunde, vielleicht kennen wir Menschen, vielleicht gibt es Bekannte bei uns, die wenig oder kaum Perspektive mehr haben, keine Hoffnung, keine Zukunft haben. Vielleicht möchte Gott uns gebrauchen, um diese Menschen in die Nähe Gottes zu bringen. Wir dürfen uns fragen, was ist nun das Beste auch für unsere Freunde? Entschuldigung. Diese vier Freunde kamen zusammen und überlegten, Mensch, mein Kumpel da ist gelähmt, was ist das Beste? Das beste Adresse ist Jesus. Jesus kann unser Freund helfen. Und sie haben nicht damit nur aufgehört zu überlegen, die haben nicht damit aufgehört zu träumen, sie packten tatsächlich an. Teamwork. Jeder an einer Ecke. Versuch mal, eine Person alleine zu tragen. Versuch mal zu zweit, das wird auch schwer. Zu viert geht's halbwegs. Alleine hätten sie es nicht geschafft. Die hätten nie geschafft, den auf dem Dach zu kriegen, alleine. Auch zu zweit, fast unmöglich. Zu viert, gerade eben noch. Genau das, was wir in diesem Bild gesehen haben. Eine Person alleine hätte Familien Bayer nicht geholfen können, helfen können, aber alle zusammen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Wie gehen wir mit Hindernissen um? Was hält dich zurück? Die Freunde haben diese Hindernisse überwältigt, überwunden. Die sind auf dem Dach gestiegen. Andere hätten gesagt, ach, heute schaffen wir es nicht mehr. Da muss man halt eben wiederkommen. Nein, die wollten zu Jesus hin. Interessanterweise hat Jesus zuerst die Sünden vergeben. Seine Perspektive, seine Ewigkeitsperspektive ist viel, viel wichtiger hier. Es ging nicht darum vorrangig, dass er wieder laufen konnte. Was hätte ihm geholfen? Er konnte laufen, aber seine Seele wäre immer noch verloren. Er musste heil, ewiges Leben erfahren, Vergebung seiner Schuld. Das ist primär, was wichtig ist. So, erstens, lass dir Gottes Sicht schenken für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Das heißt, dass wir lernen dürfen, mitzufühlen. Das heißt, wir beschäftigen wir uns auch mit den Menschen um uns herum. Kennst du überhaupt die Nöten deiner Nachbarn? Kennst du die Nöten, die Bedürfnisse deiner Kollegen am Arbeitsplatz? Beschäftigt dich das irgendwie? Oder bist du so beschäftigt, dass das gar kein Thema ist? Es gibt viele Menschen auch in Deutschland, die gelähmt sind. Nicht Menschen, die nicht laufen können, Menschen, die einsam sind, die sich versteckt haben hinter Mauern, die nicht mehr rauskommen wollen und sich öffnen wollen. Alleinziehende Mütter, Geschäftsmänner, die nur noch unter Druck stehen. Kennst du diese Nöte? Weißt du, was um dich herum da passiert? Römer 15 hat so ausgedrückt: Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seine Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihm im Glauben stärkt. Freunde im Glauben stärken, sie zum Guten ermutigen. Vielleicht dürfen wir füreinander auch beten, dass Gott uns dort gebrauchen kann, wo wir sind. Dass wir Rudi segnen, dort im Klinik, dass Gott ihn gebrauchen kann. Dass Holger Salz und Licht sein darf als Busfahrer, dass die Leute wirklich spüren, da ist etwas anders. Was nimmst du denn da wahr? Vielleicht kann man auch die Nachbarn mal einladen. Einladen zum Grillen. Einladen, einen Spaziergang zu machen. Einladen, irgendwie was zu spielen. Vielleicht eines Tages sogar einladen zu Gottesdienst. Aber erstmal muss meistens diese Beziehungsebene denn da sein. Paulus sagte, betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Jesus Christus. Bete für mich. Bete für mich, damit ich weiter erzählen kann von Christus. Und bete, dass ich frei und offen reden kann von dem, was mir aufgetragen wurde. Es hat Paulus etwas gekostet, immer wieder etwas zu erzählen. Immer wieder zu erzählen. Immer wieder woanders hinzugehen. Aber da sind die Menschen sind sehr offen für das Evangelium, meistens auch da, wo sie Nöte haben. Gut, zweitens, glaube, dass Jesus die beste Adresse ist für deine Freunde. So, Jesus ist nicht nur die beste Adresse für dich, das ist schon klar, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Du hättest nicht auf dich genommen, in diesem hitzigen Raum hier zu sitzen, wenn du nicht wüsstest, Jesus Christus ist für dich wichtig. Aber bist du überzeugt, Jesus Christus ist die wichtigste Adresse auch von deinen Freunden? Kennt ihr etwas? Thermomix. Kennt ihr das? Also Thermomix. Also egal, wo ich hingehe, ich war auf einem leeren Grillfest, wo wurde davon gesprochen? Hast du den neuen Thermomix mit Elektrobedienung und so weiter? Ich bin in der Gemeinde irgendwo, hast du einen Thermomix? Wir waren irgendwann grillen. Oh, das ist ein Thermomix-Salat, kann ich schon erzählen und sehen. Die Leute erzählen überall, wo ich bin, vom Thermomix. Die kommen gar nicht mal hinterher, die Dinge zu bauen in Deutschland. In der Welt war ein ganz großes Artikel da drin, dass sie wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche dabei ist, diese Dinge zu bauen. Und die werden denen nur aus der Hand gerissen. Und die kosten bis zu 1000 Euro für ein blödes Küchengerät. Unvorstellbar. Und da sind diese Evangelisten, die überall erzählen, du möchtest doch einen Thermomix haben, komm mal hin zu meinem Party. Wir können gemeinsam, ich zeig euch. Und das ist das Natürlichste der Welt, dass die Leute diese schwärmen von diesen Küchengeräten. Die sind davon überzeugt. Ich erzähle das, weil ich fragen möchte, wovon bist du überzeugt? Sind wir wirklich überzeugt, dass Jesus der beste Ort ist für dich und auch deine Freunde? Hast du persönlich erlebt, dass Jesus der beste Ort für dich ist, für dein Leben, für alles, was du bist? Dann lädt die Leute auch dazu ein. Hier, da beginnt Evangelisation. Es geht nicht um eine Methode, es geht um eine Herzensangelegenheit. Es ist eine Frage, wovon mein Herz gefüllt ist. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Drittens, fast fertig, bring deine Freunde zu Jesus. Der Gelähmte konnte selbst nicht zu Jesus kommen, er war gelähmt. Er brauchte Menschen. Viele Menschen haben Angst. Angst vor Viren, Angst vor Krankheiten, Angst vor einer Diagnose von Krebs. Es gibt eine neue Krankheit, auch immer wieder bei uns, Einsamkeit. 30% unserer Gesellschaft sind Single, sind sehr einsam. Vielleicht haben sie 300 Freunde auf Facebook, aber wen haben sie wirklich in ihrem Leben? Kolosse sagt, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt. Menschen kommen immer wieder auf mich zu und sagen, Jason, reden ist nicht so mein Ding. Ich lebe es. Die sollten nur sehen, dass ich Christus lebe. Nun, um ehrlich zu sein, finde ich das ein bisschen einseitig. Ich lebe so ein gutes Christsein, das hat eine tolle Ausstrahlung, ich brauche gar nichts zu sagen. Aber Jesus hat was gesagt. Bei Jesus reichte nicht seine Ausstrahlung. Er musste tatsächlich auch erzählen. Und wer bin ich zu sagen, dass ich besser bin als Jesus? Das geht nicht. Stell mal vor, du würdest verliebt sein, du hättest deine zukünftige Frau, deine Verlobten sagen, ja, du weißt, dass ich dich liebe, du kannst es nur sehen in mein Gesicht. Und ich brauche es nie wieder dir zu sagen. Schwachsinn. Natürlich sagen wir es immer wieder. Ich muss es sagen können, dass ich Jesus liebe, dass ich mit ihm unterwegs bin, dass ich wirklich dich einlade, auch diese Person kennenzulernen. Es gibt ein ganz tolles Spruch. Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Toll, oder? Also, der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich und euch herausfordern und mich auch, denn da ist so ein Freund zu sein. Es gibt Menschen, die wir kennen. Die Frage ist, wo investieren wir? Viertens und letzter Punkt, lass dich nicht durch Schwierigkeiten entmutigen. Die vier Freunde haben sich nicht entmutigen lassen, obwohl die ganzen Frommen um Jesus herum waren, obwohl da kein Platz mehr war, haben sie gesagt, jo, ich werde meinen Freund irgendwie zu Jesus hinbringen, trotz aller verschiedenen Schwierigkeiten. Interessant ist, Jesus sah den Glauben dieser Freunde und dann erst hat er eingegriffen. Das ist theologisch für mich unheimlich schwierig jetzt. Kann ich stellvertretend für jemand anderen glauben? Aber ich kann schon mitbeten, mittragen, mitfiebern, dass mein Freund, dass mein Ehemann, dass meine Kinder, dass die Enkelkinder zum Glauben kommen. Und Jesus sieht das. Wir wollen einen Moment innehalten. Wir wollen uns fragen, was ist es, das mich davon abhält, meine Freuden zu Jesus zu bringen? Was ist es wirklich? Ist es Angst, Menschenfurcht, keine Zeit? Diese vier Freunde haben Zeit investiert. Und es hat etwas gekostet. Es war risikoreich. Es hat sogar Geld gekostet. Wer hat das neue Dach denn da bezahlt? Es war nicht einfach. 2. Petrus, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Gott hat Geduld. Ich möchte nun zum Schluss kommen. Ich möchte einfach mal uns herausfordern, wirklich zu überlegen, wir können in der Bibel schauen, es war immer wieder eine starke Überzeugung von Menschen, die Gottes Hand auch bewegt hat. Eine starke Überzeugung. Ich habe heute Morgen eine Predigt gehört von David und Goliath. Diese Überzeugung, dass David hatte, gegen Goliath anzukämpfen. Mein Herr, mein Gott ist bei mir. Josua hat eine große Überzeugung in seinem Herzen, das verheißene Land einzunehmen. Die drei Aussätzigen, die verhungert waren, die außerhalb der Stadt gingen, um ein Essen da gesehen haben, die haben eine feste Überzeugung, dass sie wieder anderen erzählen konnten, da gibt's Brot. Diese vier Freunde haben eine große Überzeugung, Jesus ist die richtige Adresse. Es war eine Pastor, der vor über 30 Jahren meine Tür angeklopft hat in den Vereinigten Staaten und sagt, darf ich dich einladen zu einer neuen Gründung in dieser Stadtteil, zu einer Gemeinde? Und ich bin da tatsächlich hingegangen und habe mich später auch bekehrt. Es war eine große Überzeugung von vielen, vielen Menschen, die anderen eingeladen haben. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott will. Wollen wir das auch und sind wir bereit, auch zu investieren? Ich bete. Jesus, mich bewegt es heute auch ganz neu, welche Liebe du für uns hast. Es bewegt mich. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn für uns auf diese Erde geschickt. Du hast deinen Heiligen Geist uns gesandt, um zu helfen, dass wir mit dir auf diesen Abenteuer andere Freuden zu Jesus bringen können. Nun, ich möchte für mich und für uns beten, dass du uns ganz neu dieses Feuer, diese Leidenschaft für dich gibst. Diese Leidenschaft, die du persönlich, Jesus, für die Menschen hattest, hast. Lass uns Freunde sein, die mutig sind, die mitfühlend sind. Dass wir die Hände und Füße Jesus sein können, um diese Liebe weiterzugeben. Wir wollen uns, Vater, nicht vor irgendwelche Hindernisse abschrecken, sondern Jesus, wir möchten dich bitten, verändere du erst einmal unserem Herzen. Hilf uns, die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Herr, wir danken dir dafür, Jesus. Amen.